Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich sage herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Religionen-Podcasts, in der wir darüber sprechen wollen, ob die Zukunft des Christentums in Deutschland wohl hierin liegt.
Herrlicher Gott, liebender Retter, ich weiß genau, all meine Tage sind in deiner Hand, kunstvoll erdacht, perfekt geplant. Mit heiligem Ruf bin ich berufen, hier bin ich Herr, ich weiß mich gezogen.
Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Lied, das ich kürzlich in einem Gottesdienst in einer Freikirche gehört habe. Und das genau ist unser Thema, Freikirchen. Wir wollen fragen, was diese Kirchen ausmacht, was sie von den großen evangelischen Landeskirchen unterscheidet und welche Chancen und vielleicht auch Risiken oder Schwierigkeiten sie mit sich bringen. Ich freue mich sehr, dazu drei Gäste zu begrüßen. Zunächst Nathalie Georgi, sie ist Pastorin der Baptistengemeinde in Berlin-Steglitz und seit Mai Präsidentin des Bunds evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, kurz BEFG. Laut Mitgliederstatistik sind da 72.000 Menschen in über 750 Gemeinden bundesweit organisiert. Herzlich willkommen, Frau Georgi.
Danke.
Ich habe gleich eine Einstiegsfrage an Sie. Was ist für Sie ein entscheidendes Kennzeichen von Freikirchen? Welcher Begriff, also um es wirklich auf ein Wort zu bringen, welcher zentrale Begriff fällt Ihnen ein?
Freiheit.
Freiheit, ja, da wollten wir sowieso noch drüber reden. Da komme ich gerne drauf zurück. Ich stelle aber erstmal unsere weiteren Gäste vor. Der zweite Gast ist uns per Leitung zugeschaltet. Es ist Tobias Feix, Professor für praktische Theologie und Rektor der CVJM-Hochschule in Kassel. Nur kurz aufgelöst, die Abkürzung CVJM, das ist der Christliche Verein junger Menschen. Tobias Feix leitet auch ein Forschungsinstitut, von dem noch die Rede sein wird. Herzlich willkommen, Herr Feix.
Dankeschön.
Herr Feix, auch an Sie die Frage. Wenn Sie einen Begriff wählen sollen, mit dem Sie Freikirchen charakterisieren, die Freiheit ist jetzt schon vergeben, was würden Sie nehmen?
Dann würde ich die Taufe nehmen, weil das eines der zentralen Kennzeichen überhaupt von Freikirchen im Zeitalter der Reformation war, wo die erste Freikirche, die Mennoniten, sich gegründet haben. Und da hat das eine große Rolle gespielt. Und ich würde sagen, das zieht sich bis heute durch in den ganz unterschiedlichen Freikirchen, die wir in Deutschland haben.
Auch da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Last but not least begrüße ich in unserer Runde meine Kollegin Kirsten Dietrich. Sie ist studierte evangelische Theologin und hat sich auch schon lange journalistisch mit dem Thema Freikirchen befasst, war für uns jetzt auch als Reporterin in zwei, drei Freikirchen unterwegs. Kirsten, auch an dich diese Frage, was ist denn ein zentraler Begriff jetzt für so ein Gespräch über Freikirchen?
Vielfalt, würde ich sagen. Also weil nur das Label Freikirchen alleine sagt noch gar nicht sauber aus, mit was für einer Kirche man es zu tun hat.
Ja, ich finde, da haben wir schon eigentlich einen ganz schönen Rahmen abgesteckt. Also Freiheit, Taufe und Vielfalt. Wie gesagt, da werden wir drauf zurückkommen. Die ursprünglichen Freikirchen standen im Gegensatz zu Staatskirchen. Von denen gibt es ja nun heute weltweit aber nicht mehr so wahnsinnig viele. Der Begriff hat sich trotzdem gehalten und wird in Deutschland im Grunde zur Abgrenzung von den evangelischen Landeskirchen und auch von der römisch-katholischen Kirche verwendet. Denn nicht alle, aber doch viele Kirchen, die eben weder zur EKD noch zur römisch-katholischen Kirche zählen, verstehen sich als Freikirchen. Wir haben schon gehört, das ist ein ziemlich breites Spektrum, wo wir eben fragen wollen, was verbindet sie eigentlich? Frau Georgi, Sie haben ja schon die Freiheit genannt und freikirchlich kommt ja auch im Namen des Bundes vor, dessen Präsidentin Sie sind. Aber frei wovon oder wozu sind denn eigentlich die Freikirchen?
Ja, für mich ist das Stichwort Religions- und Gewissensfreiheit ganz wichtig, dass es wirklich eine Freiwilligkeitskirche ist. Und das zeigt sich eben in der Taufe schon, dass wir uns freiwillig dafür entscheiden und nicht jemand anders das für uns entscheidet.
Das heißt, Sie taufen Erwachsene oder Heranwachsende, jedenfalls keine kleinen Kinder?
Genau, also Gläubigentaufe ist immer das Wort, was mir da am liebsten ist, weil was das richtige Alter ist, das kann die Gemeinde dann selber auch für sich entscheiden, wenn sie den Menschen begleitet. Dann aber auch die Spenden, also das ist auch ein großes Kennzeichen, dass es eben auch da auf Freiwilligkeit beruht und eben nicht automatisch durch die Steuer eingezogen wird. Dazu hätten wir das Recht, aber wir machen es eben bewusst nicht, sondern erwarten, dass das jeder für sich selber prüft. Und auch das ehrenamtliche Engagement, also dass das auch meistens Kirchen sind, die einfach sich dadurch auszeichnen, dass ein großes Engagement da ist und Menschen mit ihren Begabungen sich einbringen und da Gemeinde mitgestalten. Und das hoffentlich auch freiwillig und ohne Druck.
Hoffentlich. Herr Falks, mir hat jetzt noch ein Wort gefehlt, das würde ich noch einbringen, das ist das Stichwort Bekenntnis. Kann man vielleicht, wenn man ein bisschen zuspitzt, sagen, in Freikirchen organisierte Gläubige sind oft bekennendere Christen, Christinnen, also die ihren Glauben vielleicht noch öffentlicher sichtbar leben?
Ja, ob sie ihn öffentlich und sichtbar leben, da würde ich nochmal ein Fragezeichen machen. Aber ich würde auch sagen, das Bekenntnis spielt eine größere Rolle. Also die Frage, was ich glaube und vor allen Dingen die Frage, welche Bedeutung das hat. Die evangelische Landeskirche, auch die katholische Kirche, die haben natürlich auch ganz viele Bekenntnisse sogar aus der Geschichte heraus. Der Unterschied ist oft, dass das Bekenntnis, die persönliche Glaubensentscheidung, eine große Auswirkung hat auf alle Bereiche des Lebens. In der Religionssoziologie würde man sagen, man spricht von hochreligiösen Menschen, die also nicht nur ab und zu mal, vielleicht zweimal im Jahr in Gottesdienst gehen, sondern für die Gemeindeleben, Glaubensleben, Ethik, die Bibel eine ganz grundsätzliche Rolle für alle Entscheidungen des Lebens spielt. Und das unterscheidet sie dann doch in dem Kern von vielen Landeskirchen.
Ein Punkt, den ich auch so ein bisschen meine rauszuspüren, ist diese Frage der Gemeinschaft. Auch schon in Ihren Antworten klang das so ein bisschen an, Frau Georgi. Kirsten, du hast dir ja auch Gottesdienste in zwei recht unterschiedlichen Gemeinden angeschaut. Würdest du auch sagen, Gemeinschaft war ein Element, was da immer im Vordergrund irgendwie stand?
Auf jeden Fall. Also es gab schon allein am Eingang immer ein herzliches Willkommen. Und ich als Neue bin immer aufgefallen, obwohl die Kirchen total voll waren und man das eigentlich jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Und auch wenn man online so durchguckt, die Angebote von Freikirchen, dann gibt's immer eine Rubrik, da steht irgendwie, du willst bei uns mitmachen, du willst uns kennenlernen, hier ist der Weg dazu. Und dann irgendwie Gruppen, Kontakte, E-Mail, also wer schon mal mit Landeskirchen zu tun hat, weiß wahrscheinlich, dass es da doch ein bisschen anders aussieht. Deswegen wird natürlich der Gottesdienst dann auch zu einem ganz zentralen Gemeinschaftsereignis, weil einfach die Gemeinde sich wirklich oft sieht. Also in den Gemeinden, wo ich war, da war dann auch der Gottesdienst der Anlass dafür. Es waren zwei methodistische Gemeinden, die dann Neuigkeiten aus der Gemeinde erzählt haben. Da wurden Hochzeitsbilder gezeigt, wer krank war und so. Und Menschen konnten einfach erzählen.
Da muss ich aber gleich einhaken, denn ich war zur Vorbereitung auch in einem Baptistengottesdienst, also in einer Nachbargemeinde von Frau Georgi. Und da wurden auch Fotos gezeigt, und zwar von der Jugendfreizeit und von den frisch getauften jungen Mädchen, die da im weißen Täuflingskleid saßen. Und ich dachte so, Gott, in dem Alter hätte ich das nie gewollt, dass die ganze Gemeinde sieht, wie ich da aussehe. Also ich habe mich schon gefragt, einerseits Nähe und Zusammenhalt, aber kann das nicht auch ganz schnell in Enge und eben Gruppendruck oder so ausarten?
Ja, ich glaube, dieses etwas familiärere Gemeindeleben ist jetzt auch nicht unbedingt für jeden etwas. Also ich glaube, vielleicht ist es auch eine Typfrage. Und ich finde, es hat auf jeden Fall eine Gefahr, wenn man Gemeinde als Familie versteht. Und so wird das häufig auch gelebt. Da muss man bewusst mit umgehen, also weil es eben auch eine Schattenseite auch hat. Und ich denke, dass viele auch nicht wollen, dass alle Fakten da irgendwie in der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Und da versuchen wir auch drauf zu achten. Also gerade durch die Pandemie und durch ganz viel Livestream, die es plötzlich gab, wurde nochmal neu darüber nachgedacht, was wird öffentlich gesagt und was auch nicht und in welcher Form. Also ich glaube, eine Sensibilität wird da immer mehr auch bewusst wahrgenommen. Und für mich ist immer das Wichtige, es ist ein öffentlicher Gottesdienst und jeder, der den Gottesdienst kommt, soll auch einigermaßen verstehen, was dort passiert. Und ich bin nicht so eine Freundin davon, dass da die Krankheiten in großer Breite erzählt werden, sondern denke immer, es muss andere Rahmen dafür geben, auch das zu teilen, was das Leben ausmacht. Und wir fragen eigentlich in der Regel immer, ob es in Ordnung ist, bestimmte Fotos oder Namen oder Fakten irgendwie weiterzugeben.
Und da fällt mir ein, der Gottesdienst wurde live gestreamt und ich glaube, es wurde gesagt, dass diese Sachen jetzt nicht im Livestream zu sehen sind.
Ja,
das,
genau.
Das kann gut sein, habe ich jetzt nicht überprüft, aber das wäre ja auf jeden Fall schon mal eine Wahrung von Persönlichkeitsrechten. Herr Feix, ich habe noch einen anderen Punkt, die Orientierung an der Bibel. Was bedeutet das denn für vielleicht gerade auch junge Leute in ihrem Leben, in ihrem Alltag? Nehmen die wirklich die Bibel zur Hand, um nachzuschauen, wie sie sich jetzt in einem ganz konkreten Fall in ihrer Lebensrealität entscheiden sollen? Und funktioniert das?
Also ich würde sagen, in der Theorie soll das so sein, in der Praxis ist das nicht immer so. Also grundsätzlich würde ich sagen, spielt in Freikirchen die Orientierung an der Bibel und der Versuch, die Bibel möglichst so ernst zu nehmen, wie sie geschrieben steht, das spielt schon eine große Rolle. Und das wird natürlich dann auch weitergegeben an die Jugend. Da würde ich auch ganz positiv nochmal sagen, die Einbindung von Jugendlichen in die Gemeinde geschieht in vielen Freikirchen ja fast automatisch und ist selbstverständlich. Und das gelingt viel besser als in vielen Landeskirchen. Aber dann natürlich in dieser Phase der Pubertät, des Heranwachsens, sind natürlich viele Einflüsse auf junge Leute da. Und da gibt es oft natürlich auch Auseinandersetzungen mit dem, was verbindlich zum Beispiel von der Bibel abgeleitet werden kann und was nicht. Und da kommt es jetzt, würde ich sagen, sehr stark auf die Ortsgemeinde an. Man kann da gar nicht so sagen, der Gemeindebund hat dieses Verständnis der Bibel und das soll dann den Jugendlichen mitgegeben werden und die sollen das dann leben, sondern das ist sehr abhängig von der Ortsgemeinde. Ich würde sagen, dass insgesamt der Trend zur Bibel eher zurückgeht. Und wir haben ja vorhin schon so ein Lobpreislied gehört. Das spielt eine viel größere Rolle, hat einen viel größeren Einfluss auf die Jugendliche als Bibeltexte.
Da kommen wir ganz bestimmt auch noch drauf. Ich will jetzt noch mal nachhaken bei dieser Frage der Orientierung der einzelnen Gemeinden, weil ich glaube, da haben wir wirklich ein schönes Beispiel auch in Ihrem BEFG, Frau Georgi. Da gibt es Abspaltungstendenzen, die unter anderem möglicherweise mit der Positionierung zu tun haben, wie geht man mit homosexuellen Paaren um. Und da ist die Haltung des Bundes, soweit ich verstanden habe, das soll jede Gemeinde selbst entscheiden. Mhm. Und es gibt aber einen Unterzusammenschluss von Gemeinden, Christusforum genannt, die sagen, wir wollen aber eigentlich eine klarere Ansage des ganzen Bundes. Ist das richtig dargestellt?
Ja, das kann man so sagen. Also das hat dann wirklich viel dann auch mit dem Leitungsverständnis zu tun, dass da halt die Erwartung ist, dass die Bundesleitung es vorgibt, was die Gemeinde in dem Fall zu denken und zu leben hat. Und das ist nicht unser Leitungsverständnis, sondern wir sind eine basisdemokratische Kirche und die Autonomie der einzelnen Ortsgemeinde ist uns unglaublich wichtig und deswegen nehmen wir die auch ernst und erwarten im Prinzip, dass die Ortsgemeinde sich über diese Themen Gedanken macht und gemeinsam eine Lösung findet, wie sie damit umgeht. Und da hat die Gemeinde relativ viel Freiheit. Wir beraten natürlich und wir geben auch etwas mit und wir haben auch unsere Position, aber die ist auch nicht einheitlich. Und ich würde das sehr unterstützen und sagen, ja, mit der Bibel wollen wir da wirklich unterwegs sein und das erkennen, wie sich Gott da auch offenbart, wie wir eben auf gesellschaftliche Fragen Antworten finden. Und da ist es tatsächlich sehr unterschiedlich in den einzelnen Ortsgemeinden. Und ich würde mir sogar wünschen, dass mehr mit der Bibel argumentiert wird, weil häufig sind es auch vielleicht eher Glaubenssätze, die man halt von früher gehört hat, die gar nicht so reflektiert sind anhand der Bibel, sondern man denkt, es steht in der Bibel und so muss man die Bibel verstehen, aber Sie wissen es vielleicht gar nicht richtig. Also von daher, mehr Bibelkenntnis würde uns gut tun.
Kirsten, wir haben aber dann ja doch jenseits dieses Levels der Ortsgemeinde auch heutzutage diese Ebene der sozialen Medien und des Internets.
Na, ich finde es spannend, weil es ja eben ganz verschiedene Formen von Freikirchen gibt. Und ich habe mich ein bisschen beschäftigt auch mit dem ICF, das International Christian Fellowship. Das ist eine Gemeinschaft, die gibt es erst seit knapp 30 Jahren und die ist aber sehr erfolgreich. Die ist eher so das, was man sich so landläufig unter Megachurch vorstellt, also auf deutsche Verhältnisse ein bisschen klein geschrumpft. Und die sind total hip, also Urban Vintage Style, hervorragender Kaffee, ganz viele junge Leute. Und dann findet man aber doch auch relativ konservative Positionen, die aber, das merkt man schon deutlich an, für die Klientel inzwischen auch erklärungsbedürftig sind. Also ich habe dann einen YouTube-Short gefunden von Tobias Teichen, der ist einer der Mitgründer des ICF in München und der sagt, nein, wenn du queer bist, dann bist du bei uns herzlich willkommen, Gott liebt dich, wir entschuldigen uns dafür, dass du immer gedacht hast, dass Gott dich hasst. Und dann kommt ein großes Aber und das hören wir uns vielleicht einfach mal an.
Ich möchte nur dir und jedem anderen, der mir heute zuhört, sagen, egal was deine sexuelle Orientierung ist, egal wie du dein Leben gerade lebst, ich muss dir eins sagen, wenn du dich auf Jesus Christus einlässt, dann wirst du den lebendigen Glauben erleben. Aber du wirst auch einen Gott entdecken, der anderer Meinung ist als du. Und zwar in sehr vielen Lebensbereichen. Und wenn du dich nicht verändern möchtest, wenn du sagst, ich möchte auf keinen Fall, dass meine Meinung von Gott hinterfragt wird, meine Sexualität, meine Identität, dann darfst du dich nicht auf den lebendigen Glauben einlassen.
Das heißt, wenn ich das mal so übersetze, die Homosexualität wird jetzt nicht direkt verurteilt, aber es ist einfach die Schuld des Menschen, der bei seiner Homosexualität bleibt, weil dann kann er sich halt nicht für Gott entscheiden.
Herr Falks, ist das, also klar, das sagen längst nicht alle freikirchlichen Gemeinden, aber ist das trotzdem irgendwie auch für ein bestimmtes Spektrum von Freikirchen typisch, dieser Auslegung?
Ja, also ich glaube, dass man erstmal sagen muss, die Freikirche gibt's nicht und die eine Meinung in Freikirchen gilt nie für alle. Und trotzdem glaube ich, wenn wir in die Breite der Freikirchen gucken, können wir schon feststellen, dass das Thema Homosexualität dort eine große Rolle spielt, dass es eine interne Auseinandersetzung gibt, eine Diskussion gibt. Und je kleiner ein Bund oder eine Bewegung ist, je mehr kann man versuchen, diese Meinung zu steuern. Je größer etwas wird, je mehr Pluralität gibt es und je mehr Diskussion gibt es. Und das hat dann zur Folge, dass es dann entweder Trennungen gibt oder Abspaltungen oder eben auch öffentliche Diskussionen. Und da würde ich sagen, das ist eben die Problematik, die dann auch auf ICF zum Beispiel zukommt. Ja, also die wachsen und nicht alle Ortsgemeinden sehen das jetzt zum Beispiel genauso, wie Tobias Teichen das sagt.
Frau Georgi, und ist Ihr Bund groß genug, dass es da schon heftig Diskussionen gibt und das an die Öffentlichkeit drängt? Oder ist er klein genug, dass man sich noch auf die Position einigt?
Ja, wir sind groß genug, dass es eine große Weite gibt, auf jeden Fall. Also das ist ein total aktuelles Thema. Es ist auch so, dass wir immerzu angefragt werden. Wir haben vor Jahren schon auch so eine Handreichung rausgegeben. Die wurde dann wieder jetzt zurückgenommen, weil wir gemerkt haben, dass das nicht mehr passend ist. Und die aktuelle Haltung ist, macht euch ein eigenes Bild. Und wir haben viele Gemeinden, die sich auch als Willkommensgemeinden bezeichnen. Es gibt welche, die sagen, nee, das können wir uns nicht denken, das ist nicht unser Bibelverständnis.
Ich denke immer an Willkommensklassen und geflüchtete Menschen. Und in diesem Fall heißt Willkommensgemeinden offen für homosexuelle Menschen und Menschen, die in homosexuellen Partnerschaften leben. Ne?
Ja, genau. Dieser Begriff, der kommt vom Zwischenraum e.V. Das ist ein Verein, der eine Heimat geben möchte in Hauskreisen für Homosexuelle oder queere Christen und Christinnen. Und die haben so eine Auflistung, da kann man sich melden, wenn man das eben in der Gemeinde aber durchgesprochen hat. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, dass ein Leitender sagt, sie sind bei uns willkommen, sondern die Gemeinde muss das per Beschluss für sich klären. Und dann gibt es da auch Unterschiede. Also es gibt welche, die sagen, ja, die Menschen sind willkommen. Und es gibt welche, die sagen, wir würden auch trauen. Und die gehen da ganz unterschiedlich mit um. Also auch da gibt es eine breite und nicht eine einheitliche Meinung, würde ich sagen.
Also wir können uns schon mal darauf einigen, das Etikett queerfeindlich passt nicht auf alle freikirchlichen Gemeinden.
Ja.
Das ist sicher. Jetzt habe ich noch ein anderes Etikett, was Kirsten im Journalismus gerne herangezogen wird, um also eben irgendwie die Sache zu qualifizieren. Und das ist evangelikal. Da müssen wir aber auch als Journalistin zugeben, das passt eigentlich nicht immer auf Freikirchen,
genauso,
oder?
Passt genauso wenig generell. Also wenn ich evangelikal erst das verstehe, dass ich sage, einerseits ist es bibeltreu, also ich verstehe, die Bibel ist direkt von Gott gegeben. Und dazu sehe ich auch Gott als so eine Kraft, die wirklich direkt in mein Leben im Hier und Jetzt eingreift. Also ich bin total offen für Wunder, für Heilung und sonst was. Dann ist das vielleicht was, wo sich sicher viele Freikirchen mit auseinandersetzen, sicher auch nicht alle wiederum. Aber wenn man dann sagt, evangelikal, ist auf jeden Fall super konservativ, also wie das von außen gerne gleichgesetzt wird, da muss man einfach sagen, das passt nicht. Man muss dann einfach wirklich gucken, was vertritt diese Gemeinde für Positionen, wie ist sie, gibt sie sich zu erkennen und wie kann ich das dann einordnen.
Und umgekehrt, Herr Falks, gibt es natürlich auch in den Landeskirchen viele Menschen, denen irgendwie dieses Etikett evangelikal wahrscheinlich auch schon wieder zu negativ ist, aber die mit dem, was Kirsten Dietrich gerade charakterisiert hat, sich schon identifizieren würden, oder?
Genau, da würde man dann oft vom Pietismus sprechen, eine Erneuerungsbewegung der letzten Jahrhunderte innerhalb der evangelischen Landeskirche. Und man spricht oft so von einem pietistisch-evangelikalen Spektrum, der dann eben diese Christinnen und Christen in Freikirchen und Landeskirchen zusammenfasst. Und die Evangelische Zentrale für Weltanschauungen hat da mal versucht, das zu kategorisieren und hat gesagt, es gibt da mindestens 5 verschiedene Typen, also in dem, was man evangelikal nennt. Also das zeigt schon, dass es auch in diesem Bereich ein Spektrum gibt und nicht alle gleich sind. Und ich glaube, was für uns dann in unserem deutschen Kontext wichtig ist, man darf den Begriff Evangelikalismus nicht mit dem vergleichen oder gleichsetzen, was wir aus Amerika hören. Das ist dann doch nochmal was anderes, weil das sehr viel politischer aufgeladen ist und sehr viel größer und mächtiger ist als das, was wir in Deutschland haben, wo das doch eine verhältnismäßig kleinere Gruppe ist, wenn man das in Verhältnis setzt zu den ganzen Konfessionen evangelisch, katholisch und Freikirchen.
Ja, vielen Dank für diese Differenzierung. Und das ist auch wirklich was ich mir für diese Sendung vorgenommen habe. Wir schauen vor allem auf den deutschen Kontext. Wir werden ein bisschen über internationale Einflüsse reden, aber es ist schon kompliziert genug hierzulande. Also lassen Sie uns dabei bleiben. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt eine große Unterschiedlichkeit auch in den theologischen Positionierungen. Trotzdem möchte ich gleich mit Ihnen versuchen zu fragen, ob es nicht so etwas wie eine gemeinsame Freikirchenanmutung oder einen Sound gibt. Und da kommt dann natürlich gleich die Musik ins Spiel. Es gibt da Gottesdienste, die sind vor allem musikalische Events mit einer großen Band, mit richtig gutem Sound, mit einer Lightshow und vor allem mit einem Publikum, das völlig mitgerissen ist. Kirsten, meine Kollegin hier in der Religionenredaktion, du hast dir sowas schon öfter angeschaut. Wie erlebst du das?
Naja, das zielt darauf, dass ich da ganz mitgenommen werde und dass ich da ganz eintauche und dass für die Dauer des Gottesdienstes alles andere vollkommen unwichtig wird. Und das ist ein ganz bewusster Effekt. Also das geht dann auch darum, dass die Kirche nicht etwa besonders schön ist oder der Gottesdienstraum, weil das eh nur ablenkt, wenn man da irgendwo anders hinguckt. Das hat mir Thomas Schütze mal erklärt. Der arbeitet auch beim ICF, beim International Christian Fellowship in Berlin im Bereich Kommunikation. Und deswegen ist in der Berliner Celebration Hall Wände und Decke grau und schwarz gestrichen.
Wir wollen das halt so, dass während des Gottesdienstes halt wirklich der Fokus auf die Bühne gerichtet ist und dass auch nicht derjenige, der neben einem sitzt, irgendwie ablenkt oder wie auch immer, sondern halt wirklich, dass man eigentlich nur das mitbekommt, was vorne auf der Bühne passiert. Deswegen ist alles dunkel, nur die Bühne ist erleuchtet.
Und deswegen ist die Technik natürlich auch super. Also das Motto ist kein Schrott für Gott. Das fand ich ganz bezaubernd. Ist aber auch nicht in jeder Gemeinde so. Also ich habe mir auch Mischformen angeguckt. Ich war zum Beispiel in der methodistischen Gemeinde in Berlin-Lankwitz. Die Methodisten sind sozusagen auch so eine der alten Freikirchen im 18. Jahrhundert vom Anglikanismus in Großbritannien abgespalten. Und die machen so ein bisschen so einen Mix. Die haben ihre Orgel noch mitgenommen in ihre neue Kirche. Die ist aber auch wirklich als so eine Bühne gestaltet aus einer alten Dachdeckerei. Und da gibt es eine Band, die spielt Lobpreismusik. Und das ist eine ganz bewusste, auch geistliche Entscheidung gewesen, sagen die in der Gemeinde. Denn sie hatten eine lange Krisenzeit, dann kam noch Corona und dann wollten sie sich anders aufstellen und einfach mehr Menschen willkommen heißen und bewusst zu Jesus hinbringen. Und damit war dann auch die Entscheidung, dass man auch den Sound ändern muss und dass man da deswegen mehr Lobpreis machen muss, dass man gegenwärtiger werden muss und dass man so dann eben auch Junge und Alte mit in die Gemeinde nimmt.
Herr Falks, jetzt ist das Wort Lobpreis schon mehrfach gefallen. Sie haben 2018 zusammen mit Tobias Künkler ein ganzes Buch dazu veröffentlicht, Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche. Das beruht auf der Erhebung des Forschungsinstituts, das Sie leiten. Empirica heißt das für Jugend, Kultur und Religion. Verraten Sie uns doch, was ist dieser Lobpreis? Warum dieses doch etwas altertümlich klingende Wort und warum soll es dazu eine ganze Generation geben?
Sie können auch ein anderes Wort nehmen, Worship. Das wäre dann das englische Äquivalent. Ja, das ist ganz interessant. Wir haben eigentlich keine Lobpreisstudie gemacht, sondern wir haben junge, hochreligiöse Menschen zwischen 14 und 29 interviewt, haben 3000 junge Christinnen und Christen befragt, was ihnen wichtig ist in ihrem Glauben und was eine Rolle spielt und wie sie das leben und was das für eine Bedeutung hat für all das, was sie tun. Und dabei kam dann raus, dass diese Musik und dieses Genre Lobpreis, nenne ich das jetzt mal, ganz entscheidend ist. In früheren Studien war eher Bibellesen oder Gebet, Gemeinschaft das Entscheidende. Und das hat sich jetzt verändert. Und diese Musik, dieser Lobpreis fasst vieles von dem zusammen. Diese Gemeinschaftserlebnisse, dieses allein vor Gott stehen in einer Gemeinschaft, dieses ganzheitliche mitgenommen werden, dieses emotionale, ganzheitliche Empfinden, Gott im Bass spüren. Und das spielt eine ganz große Rolle und hat einen ganz großen Einfluss. Und diese Lieder, sowohl von der Popmelodie, also sind sehr moderne, professionelle Lieder, die auch international im Radio laufen oder sowas, als aber auch die Texte, die dann das Gottesbild bestimmen, die einen ganz großen Einfluss haben auf diese junge Generation. Und diese Generation speist sich eben aus dem, was wir genau vorhin gesagt haben, aus Freikirchen, evangelikalen und pietistischen Landeskirchen. Diese Jugend, für die spielt dieser Lobpreis praktisch eine ganz große Rolle.
Frau Georgi, im Lobpreis steckt ja ganz viel Hingabe an Gott und wir haben vorher zum Einstieg dieses Lied gehört, da zitiere ich nochmal aus dem Refrain: Nimm mich, forme mich, fülle und gebrauche mich, ich lege mich ganz in des Töpfers Hand. Das sind starke Bilder und mir läuft es kalt den Rücken runter, denn wir beschäftigen uns in unserer Redaktion doch immer wieder mit dem Thema Machtmissbrauch in religiösen Gemeinschaften. Und die Forumstudie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie, also nicht in Freikirchen, hat doch gezeigt, eine Täterstrategie ist, gerade jungen und hierarchisch untergeordneten Menschen zu vermitteln: Gib dich hin und gib dich hin nicht nur Gott, sondern auch mir als seinem Stellvertreter. Sehen Sie da möglicherweise auch die Gefahr, dass Lobpreis missbraucht werden kann und zur Missbrauchslegitimierung dienen kann?
Das ist ein interessanter Gedanke. Da habe ich mich noch nicht so viel mit befasst. Ich habe eher immer gedacht, ja, bei Lobpreis, da ist eben diese Atmosphäre, die man schafft durch die Art der Musik, führt oft dazu, dass man über die Inhalte gar nicht mehr nachdenkt. Also man singt das so aus voller Hingabe, aber man merkt manchmal gar nicht, was man da eigentlich singt. Also die Theologie in den Liedern passt häufig gar nicht zu der Theologie, die man eigentlich hat oder die verkündet wird. Also deswegen gibt es auch viele Gemeinden, die da auch eher kritisch sind, was die Lobpreiskultur angeht. Also auch in den Freikirchen gibt es da die Bandbreite. Und es ist aber, glaube ich, die Sehnsucht danach, tatsächlich Gott zu erleben und zu spüren. Und da ist Lobpreis wirklich auch ein Weg dahin, mal ganz da zu sein im Hier und Jetzt. Und den Bezug zum Machtmissbrauch in der Kirche finde ich interessant, sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ich habe das auf jeden Fall nicht so zusammengebracht, weil ich kenne das zumindest aus dem baptistischen Kontext nicht so, dass die Pastoren oder Pastorinnen sagen, ja, wir sind Vertreter Gottes hier auf Erden und du musst jetzt das tun, was wir wollen. Aber es gibt es auf jeden Fall. Also wir sind da gar nicht frei von und wir beschäftigen uns auch aktiv damit. Wir haben eine Aufarbeitungskommission und eine Anlaufstelle und wir wollen da auch sichere Räume schaffen, sichere Gemeinde sein und das ist uns ganz, ganz wichtig.
Herr Feix, es ist ja nicht nur die Musik, sondern diese ganze Anmutung, die Sprache, manches wirkt da sehr hip und eben anschlussfähig für ein großes, junges Großstadtpublikum. Ich frage mich, ist das eher die Richtung, dass religionsferne Menschen da reingezogen werden, weil sie einfach den Sound und die Anmutung und die Gemeinschaft so gut finden? Oder sind es doch im Ausgangspunkt vor allem hochreligiöse Menschen, die sagen, ey Leute, wir sind nicht nur alte, verknöcherte Spaßverderber, sondern wir sind hier auch auf dem Level der Popkultur und auch wir können gute Musik machen. Was ist für Sie so die dominantere Tendenz?
Also ich würde schon sagen, eher Zweiteres, aber Ersteres ist nicht ausgeschlossen. Also ich habe ICF mal angeboten, eine Studie darüber zu machen bei Ihnen, weil mich das selbst interessiert und es kaum empirische Daten gibt. Wer kommt denn zu den Gottesdienst? Sammeln die sozusagen, das wäre das Vorurteil, von anderen Kirchen und Gemeinden außenrum sozusagen alle ein, weil sie das hippeste Programm haben? Oder kommen tatsächlich, so wie Sie selber sagen, kirchenferne Menschen, die das interessant finden und Orientierung für ihr Leben suchen? Und da stehen so beide Aussagen gegeneinander. Ich würde von meiner bisherigen Einschätzung und Beobachtung sagen, dass es schon eher erstmal eine Sammlung ist, aber dass es auch eine gewisse Attraktivität hat in einer pluralen Gesellschaft, in der wenig Orientierung für junge Leute oft gegeben wird, dass schon eine neue Generation heranwächst, die tendenziell eher wieder ein bisschen konservativer tickt als die Generationen davor und die so klare Aussagen und ein duales Weltbild tatsächlich auch attraktiv finden in einer Welt, die irgendwie in Krisen aus den Fugen gerät. Deshalb kommen schon auch Leute, die mit Kirche und Glaube nichts zu tun haben, dahin und finden das attraktiv.
Und mit den O'Bros zum Beispiel ist ja auch eine Band, die Worship macht, ganz oben in den Charts. Das ist ja auch mal cool, wenn die Musik aus der eigenen Kirche ganz oben steht.
Genau, das ist zum Beispiel in Amerika oder Australien mit Hillsong, Bethel, also diesen ganz großen Kirchen, die eigene Bands, eigene Lieder haben. Denen gelingt das praktisch ständig, dass die auch in den Charts sind. Und so wird sozusagen Popkultur und Religion miteinander vermischt. Und da möchte ich noch einen Satz sagen, weil ich finde, dieser Übergang von, wir wollen Leute positiv in die Gegenwart Gottes führen, ja, würde man im Fachwort vielleicht sagen, Nudging, also man schubst jemand so in die Gegenwart Gottes mit guter Technik und Professionalität und guten Liedern, Manipulation und dann auch geistlichen Missbrauch, das ist manchmal fließend. Und das geht viel subtiler und da würde ich erstmal sagen, ich kenne keine Freikirche, die das will, überhaupt nicht, aber das ist nicht passiert. Das ist, glaube ich, eine Frage, die oft offen ist. Und da sind wir, glaube ich, gerade in vielen Diskussionen, weil das einfach ein ganz wichtiges Thema ist, weil die neue Generation auf der einen Seite sehr mündig ist und auf der anderen Seite gerade in diesem hochreligiösen Bereich eine hohe Hingabe hat. Und da genau drauf zu schauen, das ist auch die Verantwortung der Leitenden, zu sagen, wo kippt das denn auch in Manipulation? Oder wo sind hier Räume, das ist ja oft eine sehr intime Sprache, auch bei Lobpreis und so weiter. Und wo sind da Grenzen, auf die man immer wieder hinweisen muss?
Sind Freikirchen die Zukunft des Christentums? Das ist unsere Frage heute. Und ich habe schon gesagt, wir wollen vor allem die Situation in Deutschland beleuchten. Aber es ist doch auch wichtig, zu schauen, wie das international vernetzt ist. Denn viele Einflüsse kommen einerseits aus den USA und andererseits gibt es auch verschiedene Migrationsbewegungen nach Deutschland, die ganz entscheidend für die Freikirchen hierzulande sind. Frau Georgi, soweit ich weiß, gibt es gerade bei baptistischen Gemeinden oft ein großes Angebot für Einwanderer. Wie kommen diese Menschen zu ihren Gemeinden?
Ja, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also einerseits, dass sie dann in ihren Herkunftsländern auch schon in baptistischen Gemeinden waren, weil wir gehören ja auch zu einem Weltbund und da gibt es einfach viele, die ihre Traditionen auch gerne weiterleben wollen. Dann 2015, als viele Geflüchtete kamen, haben sie auch den Weg in Freikirchen gefunden, weil viele ja auch aufgrund ihres Glaubens geflüchtet sind und dann sich damit auseinandersetzen wollten und wir, glaube ich, da recht engagiert waren und auch versucht haben, diese Menschen eben zu begleiten. Und deswegen haben wir recht viele internationale Gemeinden oder internationale Gemeindegruppen. Also manchmal ist es nicht eine eigene Gemeinde, sondern dann auch eine Gemeindegruppe. Und das ist schön und wir freuen uns sehr darüber. In meiner eigenen Gemeinde habe ich gemerkt, umso vielfältiger wir von Kulturen und Nationen werden, umso mehr müssen wir uns auch fragen, welche Theologie haben wir da drin. Also dadurch wird es auch tatsächlich meistens ein bisschen konservativer wieder.
Herr Feix, das ist ja eben eine Frage, wo ist eigentlich die Anschlussfähigkeit oder das Anschlusspotenzial der hiesigen Freikirchen für Migrantinnen? Gehört da eben auch diese etwas konservativere Überzeugung dazu, die wahrscheinlich weltweit unter Christinnen mehr verbreitet ist, als wir uns das in Deutschland so denken?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Wir haben ja, wenn wir jetzt auf Deutschland oder Europa gucken, eher eine Krise der Kirche und des Christentums. Aber weltweit wächst das Christentum. Es wächst in Zentralafrika, in Südostasien, in Südamerika. Und natürlich haben wir durch die Migrationsbewegungen seit 2015 auch nochmal vermehrt viele Migrationsgemeinden und Migrationskirchen, die in Deutschland sich gegründet haben. Oft sind die eher nicht integriert in klassische Freikirchen oder Landeskirchen, sondern machen nachmittags, mieten sie den Gottesdienstsaal und machen ihre eigenen Gottesdienste. Aber es bemühen sich natürlich viele Kirchen um die Integration von unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Migrantinnen und Migranten. Und da würde ich auch sagen, das gibt dann natürlich auch oft Spannungen, die sich zeigen, zum Beispiel, wie ein Gottesdienst gestaltet ist in Deutschland. Selbst ein freikirchlicher Gottesdienst ist relativ kurz, wenn man ihn vergleicht mit afrikanischen Gottesdiensten, die eher so 3 Stunden oder 4 Stunden gehen. Also das heißt, da kommt eine ganz andere Kultur und Erwartungshaltung aufeinander zu. Und das ist so die eine Bewegung, die da ist. Die zweite Bewegung, die ist einfacher zu integrieren, das ist die Bewegung über zum Beispiel Lobpreis, wie wir gerade gesagt haben. Also internationale, sehr professionelle Lobpreisschmieden, die Lieder machen in Gemeinden, in Kirchen und die über die ganze Welt verbreitet werden, die millionenfach, 100-millionenfach gestreamt werden und die dann eben auch in unseren Gemeinden gesungen werden. Und so kommt natürlich auch eine amerikanische oder australische Theologie, Kultur hinein in deutsche Gottesdienste.
Kirsten, wir haben jetzt gehört, es gibt also internationale Verbindungen und auch eine wirkliche Offenheit für Migration in vielen Freikirchen. Zugleich habe ich aber jetzt nochmal ein Etikett, was gerne auf Freikirchen geklebt wird, nämlich konservativ zu sein, bis hin zu einer Nähe zu rechtem Gedankengut zu haben. Und mit rechtem Gedankengut meine ich jetzt schon ziemlich deutlich rechtsextrem und damit auch ablehnend allem Fremden gegenüber. Gibt es dafür Anhaltspunkte zu sagen, es gibt die Nähe mancher Freikirchen, wieder sehr betont, nicht aller?
Ja, also da nicht zu pauschalisieren, finde ich unfassbar wichtig. Also es gibt vielleicht sowas wie Scharnierthemen, die eine Brücke sein können, also die es nicht sein müssen, aber die es sein können. Da zählt zum Beispiel sowas wie an vorderster Stelle Sexualethik dazu. Also das Familienbild, das ist ja kein Zufall, dass wir eben über Homosexualität gesprochen haben, dass das so Themen sind, mit denen sich dann eher fromme, konservative Gruppen, die sich eben oft auch in Freikirchen organisieren, anschließen oder die gekapert werden fast von der neuen Rechten und da übernommen werden. Also wie gesagt, man muss dann immer im Einzelfall hingucken. Das ist tatsächlich ein schwieriger Mischmasch. Also wenn ich mal zwei Beispiele fallen mir da ein. Einmal ist der Marsch für das Leben. Das ist so ein Treffen von Abtreibungsgegnerinnen. Das findet jetzt in 2 Wochen in Berlin wieder statt und in Köln. Und da gab es vor 2 Jahren ein Bild, wo Rudolf Voderholzer, das ist nun ein katholischer Bischof von Regensburg, sehr konservativ, neben einem jungen Mann gelaufen ist, der den Gruß der rassistischen White Power Bewegung gemacht hat, wo man merkt, dass sich da Szenen mischen. Ja, aber das ist eben nicht freikirchenexklusiv, aber eher konservative Christen exklusiv. Und es gab zum Beispiel im letzten Jahr im Juni die UNUM24-Konferenz in München, eine Gebetskonferenz, auch die überkonfessionell. Es waren auch landeskirchliche Bischöfe und katholische Bischöfe da. Aber da gab es eben auch als einen der Hauptredner Bill Johnson, der die Bethel Church in Kalifornien gegründet hat. Und das ist eben eine evangelikale Freikirche, die den Wunderglauben sehr stark propagiert und die US-Präsident Donald Trump nahesteht und die ihr Familienbild so interpretiert, dass dann eben auch Konversionstherapien für homosexuelle Menschen angebracht und erlaubt sind. Also das heißt, es gibt da Andockpunkte. Und wie sie sich konkret ausformen, das muss man dann in der Praxis schauen.
Frau Georgi, Sie haben jetzt wissend genickt bei all diesen Beispielen. Kirsten Dietrich hat die Formulierung gebraucht, die Gefahr gekapert zu werden. Sehen Sie das auch? Also dass es da eben über diese Scharnierthemen so die Möglichkeit gibt, dass da Menschen reinrutschen in ein Gedankengut, was aus der Warte mancher Menschen nicht mehr als christlich zu vertreten ist, aber manche das eben immer noch als christlich vertreten?
Ja, also das sehe ich schon auch wirklich mit Bauchschmerzen in letzter Zeit, gerade was Social Media angeht, dass ich da den Eindruck habe, dass gerade so die neue rechte Szene so ein bisschen das konservative Christentum für sich entdeckt hat und auch nutzt. Und ich auch den Eindruck habe, dass da wirklich bewusst das genutzt wird, dass eben so gewisse Familienbilder oder sowas da zusammenkommen und damit auch ein wenig Stimmung gemacht wird. Und das sehe ich mit großen Bauchschmerzen, weil es gar nicht so klar zu differenzieren oder zu trennen ist und da vielleicht auch eine gewisse kritische Kompetenz vielleicht auch fehlt, das eben wirklich trennen zu können, weil es immer so nett wirkt oder irgendwie so. Die sind da schon ganz gut, was auch Manipulation angeht. Und das gibt mir zu denken. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir unsere Jugendlichen, nicht nur Jugendlichen, aber vor allem jugendlichen Kinder da auch hinbewegen, wirklich selbstständig zu denken, zu reflektieren und zu schauen, wie gehe ich damit um, was mir da entgegenkommt. Gerade im Netz, aber in Gemeinden sicherlich auch.
Herr Feig, Sie sind ja auch berufenes Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Sie haben also Einblicke in die Diskussionen dieses landeskirchlichen Kirchenparlaments. Ist Ihr Eindruck, dass diese Frage nach Abgrenzung von rechtsextremem Gedankengut oder eben dieser Umgang mit möglichen Vereinnahmungsstrategien, dass das die gleiche Diskussion ist in Landeskirchen und Freikirchen? Oder gibt es da doch einen Unterschied und vielleicht eine größere Anfälligkeit in den freikirchlichen Strukturen?
Ja, da würde ich schon sagen, dass ein großer Unterschied ist. Also jetzt die Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck, in der ich bin, da wurde ganz klar auch abgestimmt, dass man nicht Mitglied der AfD sein kann zum Beispiel und sozusagen in einem Leitungsgremium der Kirche und so weiter. Da wird darüber diskutiert, natürlich mit dem Wissen, dass auch in der Evangelischen Kirche, man weiß es nicht, 12-15% ungefähr AfD wählen. Und das heißt, man ist da überhaupt nicht frei von, sondern das ist auch ein Thema. Aber die Abgrenzung ist klarer. In den Freikirchen ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass es nicht in erster Linie um ein politisches Programm geht, sondern dass es über diese Themen, die auch gerade schon genannt wurden, ein Zugang ist. Also wer kümmert sich noch um die Familie? Gegen Gender Mainstreaming? Wer ist noch gegen Abtreibung? Und so weiter. Und über diese Themen sagen dann viele, ja, also wer kümmert sich darum? Die etablierten Parteien tun es nicht. Und dann werden einige zumindest ansprechbar für rechte und rechtsextreme Positionen. Und das Interessante in unserer Zeit ist, dass die Grenzziehung von früher, die man hatte in klassischen Konfessionen und Denominationen, dass die immer mehr zurückgeht. Und dass Mitgliedschaft für eine Kirche eigentlich immer weniger eine Rolle spielt und diese Themen sozusagen neue Grenzen ziehen, über alle Konfessionen und Denominationen hinweg. Und das ist vor allen Dingen in der jungen Generation ganz stark. Und das spielt sich dann auch ganz stark in den sozialen Medien ab. Und da gucke ich schon mit auch Sorgen drauf, wie sich das entwickelt. Und da ist es, glaube ich, die Zeit, in der wir leben, sehr interessant gerade.
Wenn wir jetzt fragen, ob Freikirchen die Zukunft des Christentums sind, dann müssen wir ja erstmal gucken, wie sieht es momentan mit den Volkskirchen aus? Und es ist klar, die sind ein Auslaufmodell. Es gibt zu wenig Mitglieder, zu wenig Geld, um diese kirchliche Rundumversorgung mit hauptamtlichem Engagement aufrecht zu erhalten. Und jetzt ist eben die Frage, wird dann sich das wirklich mehr zu den Freikirchen verlagern? Fangen wir mal bei Ihnen an, Frau Georgi, und beim Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden. Ist da ein Zulauf zu verzeichnen, während die großen Kirchen nur von Mitgliederschwund reden?
Das wäre schön. Leider ist es nicht so. Wir haben auch weniger Mitglieder. Bei uns sind die Trends immer so ein bisschen versetzt zu den Volkskirchen, würde ich sagen. Aber wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass es auch wieder steigt, die Mitgliedszahlen. Ich finde erstmal die Frage gut und denke, ja, es gibt eine Zukunft fürs Christentum. Und in welcher Form das dann auch sein wird, das, glaube ich, muss sich nochmal ganz neu formen. Es wurde gerade davon gesprochen, dass die konfessionelle Identität nicht mehr so entscheidend ist und auch die Mitgliedschaft nicht so entscheidend ist. Und ich glaube, das müssen wir wahrnehmen. Es gibt gerade viel mehr Menschen, die sich als spirituell bezeichnen und darunter auch das Christentum dazu zählt, aber nicht Mitglied einer Kirche sind. Und deswegen diese Form von Mitgliedschaft und dass man das darüber bemisst, ist, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr so passend. Und da gibt es vielleicht ganz andere Formen, wo Menschen zusammenkommen, um sich auch als eine christliche Gemeinschaft auch wahrzunehmen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen neu über Kirche nachdenken. Also was ist Kirche? Also das ist schon lange nicht mehr das Gebäude, sondern es sind andere Formen. Und ich glaube, die freikirchliche Form hat viele Vorteile, weil sie flexibler, agiler auch ist in vielen Formen und auch spontaner reagieren kann und sich selbst ja die Form gibt, wie sie Gemeinde leben wollen. Deswegen glaube ich, liegt da eine Chance drin, aber wie das sich langfristig entwickeln wird, also wir hoffen natürlich, dass wir neue und gute Formen finden, aber auch wir müssen uns immer wieder neu erfinden.
Herr Falk, Sie als Empiriker, wie messen wir denn dann überhaupt noch die Zugehörigkeit zum Christentum, wenn wir keine Mitgliederzahlen mehr messen können, sondern das über andere Faktoren geht?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil es gibt so standardisierte Fragebögen, da ist das Mitgliedschaftsabfrage sozusagen gesetzt seit vielen Jahrzehnten und seit ungefähr 7 Jahren in dieser vorhin besagten Jugendstudie Generation Lobpreis haben wir das erste Mal gemacht, dass wir neben der Mitgliedschaft die subjektive Zugehörigkeit abgefragt haben. Also Leute geben an, ich bin Mitglied einer Landeskirche, einer katholischen Kirche, einer FEG, Baptisten, was auch immer. Und dann sollen sie im zweiten Schritt sagen, zu welcher Kirche fühle ich mich denn zugehörig? Und da gibt es oft eine Abweichung von ungefähr 25% in der neuen Generation. Und da sieht man schon, dass da das alles sehr fluide ist, ja, und wir erleben das in den großen Kirchen, evangelisch-katholisch, durch jeweils 500.000 Kirchenaustritte pro Jahr und trotzdem sind die natürlich nochmal wesentlich größer als die Freikirchen. Also man muss sich das von den Zahlen nochmal in Erinnerung rufen, die evangelische Kirche hat etwa 17,5 Millionen Mitglieder, wenn wir alle Freikirchen zusammennehmen, dann haben wir ungefähr 300.000 Mitglieder, also die sind stabil, ja, keine Frage, aber die wachsen auch nicht. Jetzt treten zum Beispiel, gibt es ja ganz viele tolle Untersuchungen, warum treten Menschen aus der evangelischen Kirche aus? Ungefähr 10-15% treten aus, weil ihnen die Kirche zu politisch, zu liberal ist. Da könnte man ja denken, naja, diese 50, 60, 70.000 Menschen pro Jahr, die könnten in eine Freikirche gehen, weil denen der Glauben substanziell wichtig ist. Aber das tun sie nicht. Ja, also die Baptisten könnten sich praktisch jedes Jahr verdoppeln, wenn sie die aufnehmen. Aber das tun sie nicht. Warum? Weil Freikirchen oft sehr kulturell, milieuhaft auch eingebunden sind und sehr familiäre Strukturen haben. Da ist sehr schwer, trotz aller Willkommenskultur reinzukommen. Und deshalb entsteht so etwas wie eine neue Mitte, wo spirituell suchende, junge Menschen, ausgetretene Menschen, die aber trotzdem noch gläubig sind, säkulare Menschen, die auf der Suche sind nach mehr als Materiellem, diese Mitte, die wächst, die pulsiert. Und das ist ganz interessant. Und das ist für viele Leute, die sich für Kirchenentwicklung interessieren oder für Spiritualität, gerade so vielleicht die entscheidendste Frage: Wie geht man mit dieser Entwicklung um und was bedeutet das denn für die Kirchen, sowohl für die Freikirchen als auch für die großen Landeskirchen?
Also können wir festhalten, Freikirchen in dieser verfassten Form als Gemeinden sind nicht unbedingt die Zukunft des Christentums in Deutschland, aber freikirchliche Elemente könnten stärker werden im Christentum in Deutschland in Zukunft. Ist jetzt mal meine Behauptung, und wenn Sie die teilen, dann würde ich gerne fragen, ob Sie drei kurz ein Element sagen könnten, wo Sie meinen, ja, das ist tatsächlich was Freikirchliches, was stärker werden könnte in nächster Zeit, wenn wir von Christentum in Deutschland sprechen. Kirsten.
Darf ich zwei Elemente sagen? Ja. Einerseits flachere Hierarchien, wo man wirklich direkter gestalten kann, wie man Gemeinde ist. Und das zweite ist, glaube ich, tatsächlich ganz banal der Umgang mit Geld. Also, dass man nicht wie in der Mehrheit der Kirchen in Deutschland üblich ist, einerseits den Kontostand hat und andererseits die Gemeinde, sondern dass ganz klar ist, die Leute, die hier sitzen, sind auch diejenigen, die das Geld für die Kirche reinbringen. Und wie gehe ich damit so um, dass es gut und förderlich für die Gemeinde ist?
Frau Georgi, was meinen Sie, kommt von den Baptisten in die christliche Mehrheit in Deutschland?
Also wie gesagt, ich kann jetzt nur für die Baptisten sprechen und nicht für alle anderen Freikirchen, weil sie sehr unterschiedlich sind. Ich glaube auch, das Finanzmodell ist, glaube ich, eins der Hauptpunkte, bei denen ich mir frage, ja, wie lange trägt die Gesellschaft das noch? Also ich glaube, eher von der Gesellschaft wird das in Frage gestellt. Ich finde das ganz schön immer, dass tatsächlich in Freikirchen es eigentlich so ist, dass jeder sich einbringen kann. Also das Priestertum aller Gläubigen ist für mich ein hoher Wert. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in den Volkskirchen mehr gelebt werden kann und damit halt auch ein verbunden anderes Amtsverständnis. Also die Begabung der einzelnen Menschen doch noch ein bisschen mehr Raum zu geben, das wünsche ich mir sehr. Und das Miteinander unterwegs sein und wirklich miteinander auch demokratische Prozesse machen. Also dass wir verstehen uns als Kirche von unten nach oben und ich sehe da drin etwas ganz Wertvolles auch für unsere Gesellschaft. Also dass wir wirklich einander ernst nehmen und miteinander Dinge diskutieren und nicht nur in unseren Lagern bleiben und andere verurteilen oder so, sondern tatsächlich miteinander versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist, finde ich, eine Stärke.
Herr Falk, Sie haben das kurze Schlusswort. Was ist aus Ihrer Sicht ein freikirchliches Element, was in Zukunft stärker werden könnte in Deutschland?
Ich glaube, alles, was mit gelebter Gemeinschaft zu tun hat. Ich glaube, wir leben in einer Zeit der Vereinzelung, der Singularisierung, der Individualisierung und Menschen suchen Zugehörigkeit und gemeinsame Freizeitgestaltung, gegenseitige Unterstützung, Kleingruppen, füreinander Dasein. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke von Freikirchen und da können viele andere was davon lernen.
Und auf jeden Fall lohnt es sich, Freikirchen als christliche Akteurinnen in Deutschland im Blick zu behalten. Vielen Dank an meine Gäste, die darüber diskutiert haben. Nathalie Georgi, Pastorin einer Berliner Baptistengemeinde und Präsidentin des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Tobias Feix, Professor für praktische Theologie und Rektor der CVJM-Hochschule in Kassel. Und Kirsten Dietrich, evangelische Theologin und Journalistin. Religion im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie Berichte und Gespräche aus der Welt der Religionen interessieren, dann empfehle ich Ihnen auch unsere Schwestersendung. Das ist Tag für Tag im Deutschlandfunk, immer werktags ab 9.35 Uhr.